Hallo, Hallöchen. Ganz, ganz herzlich willkommen.
Oh ja, und heute ist mal wieder was ganz Besonderes dran, denn es ist der erste Montag im Mai und wir wissen alle, was das heißt. Die Met Gala findet statt. Deshalb wollen wir uns heute diesem glamourösen Event widmen und schauen uns an, was ist das überhaupt? Also würde ich sagen, hoch die Tassen, schenkt euch ein Gläschen Champagner ein und dann würde ich sagen, let's go! Willst du uns vielleicht erstmal was darüber erzählen, so was die Met überhaupt ist?
Ja, also, wenn wir über die Met reden, dann meinen wir natürlich nicht den Igel, sondern das Museum. Da muss ich nämlich sonst immer dran denken. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, muss man dazu sagen. Da ist es noch vielleicht ein bisschen prominenter als in anderen Gegenden. Aber ja, das Museum wurde 1870 gegründet. Schon, ich dachte erst, es wäre später gegründet worden. Mit dem Hintergedanken, der Bevölkerung Kunst aus dem eigenen Land und vor allen Dingen natürlich aus der ganzen Welt näher zu bringen. Und auch Kunstbildung vor allen Dingen. Und stellte erstmals einige Kunstgegenstände im Dodworth Building aus. Also da war die erste Location und dann 1880 zog das Museum in seine neuen Räumlichkeiten, die auch heute ja noch bestehen, also einen heutigen Standort in der Fifth Avenue und 82nd Street. Von 1888 wurde das Gebäude dann aber zu klein und wurde zum ersten Mal erweitert. Und es kamen bis heute noch so viele Erweiterungen dazu. Das sieht man auch ein bisschen, wenn man das Gebäude anguckt. Das ist alles so ein bisschen in diesem neoklassizistischen Stil gehalten. Stil vor allen Dingen. Aber man kann doch ganz gut erkennen, was noch angebaut wurde. Und das ist eigentlich auch, also allein das Museumsgebäude ist schon sehr, sehr interessant. Das Museum erwarb dann mit der Zeit immer mehr antike Kunstgegenstände und festigte so seinen Ruf als ernstzunehmendes Museum. Und bis zum 20. Jahrhundert war das Met als das beste Museum Amerikas bekannt und konnte es auch von seinem Bestand her mit den Museen in der alten Welt aufnehmen, hieß es mal in einem New York Times Artikel. Das Met war zum Beispiel auch das erste Museum, was damals den zeitgenössischen Maler Matisse kaufte und ausstellte. Und das war damals keine Weltneuheit, aber das war so, ja, wurde dann natürlich, dann hat diesen Ruf vom Met-Museum als so ein avantgardistisches, fortschrittliches Museum nochmal gefestigt. Insgesamt umfasst das Museum etwa 2 Millionen Kunstwerke in seiner ständigen Sammlung und hat mit seinen rund 26.000 ägyptischen Stücken zum Beispiel auch die größte ägyptologische Sammlung außerhalb von Ägypten. Also die nächste größere ist in Kairo. Das Wichtige, worauf wir uns natürlich heute konzentrieren wollen, wir sind ja nicht ein Museumspodcast,
sondern
wir sind
Kostüm-Podcast.
Das noch kommt. Aber das, worauf wir uns heute konzentrieren wollen, ist natürlich die Kostümabteilung. Das Museum ist, muss man kurz davor nochmal vorschieben, ist in insgesamt 17 Abteilungen unterteilt. Und eine davon sind eben die Kostüme. Und die Kostümabteilung in der Met gibt es seit 1946 schon, als das damalige Museum of Costume Art mit dem Met Museum, also dem Metropolitan Museum, als Costume Institute fusionierte. Also so nennt sich das offiziell, das Costume Institute. Und seit 1959 ist es sogar dann eine kuratorische Abteilung im Museum. Also vorher hat man eben die ganzen Stücke nochmal aufgearbeitet, richtig konserviert, richtig gelagert vor allen Dingen und da auch viel geforscht. Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Teil des Costume Institute. Die forschen sehr viel, was Konservierung, was Restaurierung angeht. Und ja, dann ab 59 offiziell auch eine kuratorische Abteilung. Also ab da wurden die Stücke ausgestellt. Bekannt ist das Institut für die Ausstellungen. Die sind ja sehr beliebt und bekannt. Wir haben auch schon im Podcast über einige davon geredet. Die hatten ja auch mal eine über Jackie O, über Dior und diese ganzen Dinge. Oder Leute, besser gesagt. Dafür ist das Metropolitan Museum oder das Costume Institute vor allen Dingen bekannt. Davon gibt es pro Jahr immer 1 bis 2, je nachdem. Und die wurden erstmals hergestellt oder, also nicht erfunden, kann man ja auch nicht sagen. Aber die hat vor allen Dingen Diana Freeland bekannt gemacht. Also die gibt es schon seit 1948 war die erste, aber seit 1972 wurde es von Diana Freeland übernommen. Die war damals die Sonderbeauftragte und hat das so, wie wir es heute kennen, ins Leben gerufen. Das haben wir an der Folge über Diana Freeland ja auch schon gesagt, dass sie eben so eine richtige Experience daraus gemacht hat. Und der verantwortliche Kurator für die Kostümabteilung ist seit 2016 ein gewisser Andrew Bolton. Also dem haben wir die Leitung des Costume Instituts mehr oder weniger als Kurator auch zu verdanken. Die meistbesuchte Ausstellung war übrigens, fand ich nicht überraschend, 2018 Heavenly Bodies. Also das war ja auch damals das Motto der Met Gala. Oh, das war so ein cooles Motto. Oh mein Gott, ich bin da immer noch drüber weg. Und diese Ausstellung hatte sage und schreibe rund 1,65 Millionen Besucher in der Zeit, in der sie... Ja, diese Gala 2018 war natürlich ein ganz besonderes Motto, aber die gibt's ja auch schon länger, die Gala. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du, Pauline, kurz über die Geschichte der Gala ein bisschen was erzählen, also wie die zustande kam.
Jetzt wissen wir ja schon mal, was die Met ist und auch was das Kostüminstitut der Met ist, aber jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist die Met Gala? Alles begann im Jahr 1948, also 2 Jahre nachdem das Kostüminstitut gegründet wurde oder übernommen wurde. Und in diesem Jahr dachte sich die berühmte Modejournalistin Eleanor Lambert, man könnte doch zu Beginn der Modeausstellung ein Fundraiser-Event machen. Denn man muss bedenken, so ein Museum bekommt natürlich viele Spenden und auch staatliche Unterstützung und so weiter. Aber das Kostüminstitut muss praktisch für sich alleine sorgen.
Was so eine Frechheit.
Ja, aber es kommt eben daher, dass Mode einfach ganz lange nicht als Kunst angesehen wurde. Und auch heute noch echt kämpfen
muss. Und auch immer noch nicht.
Genau.
Also, ja,
und das finde ich ganz schön krass, weil ich meine, für mich sind die Uffizien der schönste Ort dieser Erde. Also ich bin voll für Kunst, aber ich muss halt schon sagen, manchmal werden super seltsame Dinge als Kunst angesehen. Aber dann Kleidungsstücke, die irgendwie im 15. Jahrhundert...
Telefone auf Erdhügel.
Genau, aber ein Feuerlöscher falsch rum aufgehängt.
Papstmitren sind keine
wo man sich denkt, okay, was habt ihr für Prioritäten, Leute? Wirklich, checkt mal eure Prioritätenliste. Mhm. Also von daher ziemlich unverschämt, dass das Kostüminstitut für sich selbst irgendwie aufkommen muss, weil es halt nicht ernst genommen wird.
Ja,
also
Frechheit.
Unfassbar. Aber Eleanor Lambert, die ja auch sonst ziemlich schlaue Ideen hatte, dachte sich halt, hey, einmal im Jahr wird die Ausstellung eröffnet, dann können wir doch passend dazu einfach ein Charity-Event machen, um Geld zu sammeln, damit eben das Kostüminstitut gut arbeiten kann. Und ich meine, Celebrities in New York gibt's ja genug und Celebrities lieben Charity-Events, also von daher ist es eigentlich eine ziemlich gute Idee. Und so setzte sie das in die Tat um und das Ticket für dieses Gala-Dinner kostete damals $50 und $50 im Jahr 1948 sind heute circa $630. Also schon ein Unterschied, aber wenn ihr nachher hört, was heute ein Ticket kostet, also Mama Mia.
Dann fallt ihr unter den Tisch, also passt.
Ja, also wow.
Ja.
Und man muss sagen, Eleanor Lambert nannte die Met Gala zwar damals schon die Party des Jahres, also musst du ja marketingtechnisch natürlich auch, du kannst ja nicht sagen, ein Schnarch-Event wie alle. Also es ist die Party des Jahres. Aber man muss sagen,
snobistisches Dinner für die High Society New Yorks.
Kommt und bringt euer Geld mit, danke.
Genau.
Aber man muss sagen, die Met Gala war in den ersten Jahren zwar schon bestimmt ganz cool, aber eigentlich gar nichts so Besonderes. Also geladen waren die üblichen New Yorker High Society Menschen und Mitglieder der Fashion-Industrie. Und es war eigentlich nur ein Event von vielen. Also es hat, wie gesagt, bestimmt Spaß gemacht, aber so besonders war es jetzt eigentlich auch nicht. Und die Gala fand nicht mal in der Met statt, sondern in verschiedenen Locations, wie dem Waldorf Astoria, dem Rainbow Room und anderen Locations, die man so aus Gossip Girl kennt. Also die ich aus Gossip Girl kenne. Aber dann, liebe Leute, sollte sich alles ändern, denn dann kam Diana Freeland. Denn Anfang der 70er fing sie an, im Museum zu arbeiten, wie wir wissen. Und wir wissen ja auch, alles, was Diana Freeland anfasst, wird zu Gold. Und alles, was sie anfasst, wird einfach extravagant und special und was Besonderes. Also Diana Freeland kann nicht klein. Es geht einfach nicht. Das ist nicht sie. Und wir haben euch ja schon in ihrer Folge erzählt, und es hat ja Magda gerade auch nochmal angesprochen, das Met Museum war eigentlich davor schon auch beliebt in dem Sinne, aber es war nicht so unfassbar spannend. Und dann kam halt sie, also es war schon relativ verstaubt und genau deshalb hat man sie ja auch geholt, weil sie halt einfach Pep reingebracht hat. Sie hat das Ganze modern gemacht und cool gemacht, sowas Besonderes gemacht. Also sie war es, die die ganzen Kostüme überhaupt aus den Forschungseinrichtungen überhaupt erstmal rausgeholt hat und gesagt hat, Leute, wir müssen das doch den Leuten zeigen. Die sollen das doch sehen. Das ist doch zum Anschauen und nicht einfach nur zum in der Schublade verschimmeln. Und sie hat das alles rausgeholt und hat sich eben Gedanken gemacht, wie kann man das alles cool irgendwie präsentieren, damit die Leute es toll finden, und hat so eine ganze Atmosphäre kreiert. Also sie hat nicht einfach nur Sachen hingestellt, sondern sie hat einen ganzen Vibe kreiert. Also sie hat ja auch parfümiert reingepumpt, damit halt alles irgendwie so eine besondere Atmosphäre hat. Also da haben wir ja in ihrer Folge auch ein bisschen drüber geredet. Diana Freeland war einfach was richtig Besonderes. Sie machte das alles cool. Und selbstverständlich konnte sie auch die Met Gala nicht als so eine Schnarchveranstaltung stehen lassen und verpasste ihr einen neuen Look. Und von nun an wurde die Met Gala auch immer in der Met abgehalten, was ja irgendwie auch Sinn macht, würde ich sagen. Und sie hat das alles so richtig cool gemacht. Also ich habe ein paar Artikel gelesen von Leuten, die dabei waren damals und die halt gesagt haben, das war so richtig halt Diana Freeland, wie sie geleibt und gelebt hat. Also du bist reingekommen und die Kostümabteilung ist unten im Keller und dann bist du reingekommen, bist mit dem Aufzug runtergefahren und dann war alles dunkel und alles war voller Parfüm und dann hast du die Puppen gesehen mit den Kleidern und die hatten dann alle so Strumpfhosen auf dem Kopf und so. Also so richtig alles eigentlich ziemlich strange und sie meinten halt auch, das hatte so ein Vibe von einer Opiumhöhle. Also so richtig Diana Freeland einfach. Aber es war halt was Besonderes. Ja. Es war richtig besonders. Und jetzt kamen auch nicht mehr immer nur die gleichen Nasen, sondern sie lud Künstler ein. Promis aus aller Welt. Also zum Beispiel Liz Taylor, Mick Jagger, Bianca Jagger, Cher, Andy Warhol, Diana Ross, Jackie Kennedy und so weiter und so fort. Also sie lud wirklich alle möglichen besonderen Leute ein und das macht ein Event natürlich auch hip. Also dann wollen natürlich auch alle anderen kommen. Und was ich auch ziemlich cool fand, dass früher die Tickets zwar schon im Laufe der Zeit teurer wurden, aber noch bei weitem nicht so teuer wie heute. Und deshalb konnten halt auch Leute, die nicht Cher oder Diana Ross sind, sich ebenfalls Tickets kaufen. Die galten dann zwar nicht für den ganzen Abend, also es gab halt dann so ein Gala-Dinner und bla bla bla. Dafür galten die nicht, aber sie galten für die Drinks danach. Und das ist natürlich schon ziemlich cool. Also ich habe auch einen Artikel gelesen von einem Journalist, der damals dabei war und der war damals Modestudent und ist dann halt mit seinen anderen Modestudentenfreunden da hingegangen und hat gemeint, das war so ein Wahnsinn-Moment. Da gingen die Türen auf und raus kam Jackie Kennedy. Und ja, das war einfach so ein Moment, den vergisst du nie wieder. Und es war ziemlich cool und ich finde schade, dass es das heute nicht mehr gibt, weil heute ist es halt einfach ein absolut exklusiver Kreis, der auch möglichst klein gehalten wird. Und ich finde das irgendwie schade, weil ich finde, das ist so typisch Diana Freeland. Weißt du, was ich meine? Dass sie das irgendwie so cool macht und auch offen für andere macht, dass es einfach eine geile Party wird. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie sie da saß und gedacht hat, ich will, dass das alle sehen. Weil das war ja auch ihr Gedanke hinter dieser Neustrukturierung und Neuorganisierung des Met, der Met Gala, der Met Ausstellung. Weil sie ja gesagt hat, das ist ja wunderbar, dass man alles so kultiviert und gebildet wie möglich macht. Aber wenn ein kleines 10-jähriges Mädchen hier reinkommt und nicht versteht, was wir hier präsentieren und was der Sinn dahinter ist, dann haben wir unsere Aufgabe verfehlt. Und das liebe ich halt auch an Diana Freeland. Sie denkt halt auch wirklich mit und sie denkt weiter und nicht nur an ihren illustren Kreis. Was ich an Diana Freeland ziemlich cool finde und an anderen Leuten nicht so cool finde. Aber ich will ja hier keine Namen nennen. Aber auf jeden Fall, heute kennen wir das ja, dass die Met Gala unter dem Motto der kommenden Ausstellung, die an diesem Tag ja eröffnet wird, steht. Also alle Gäste werden gebeten, sich dem Motto entsprechend anzuziehen. Und da kommen ja wirklich die kreativsten und wunderbarsten Sachen zum Teil raus. Aber auch das gab's vor Diana Freeland nicht. Also es war halt einfach ein Event, bei dem du schöne Kleidung getragen hast. Und sie hat das geschaffen. Also sie hat halt dann eingeführt, dass es praktisch dann eben diesen Dresscode gibt, also dass das Motto der Dresscode ist, was einfach eine mega Idee ist. Mhm. Das wird immer so Anna Wintour zugeschrieben, aber eigentlich hat Diana Freeland die Met Gala geschaffen, die wir heute kennen.
Es wird ja vieles Anna Wintour zugeschrieben, was eigentlich auf Diana Freeland's Mist.
Total, weil klar, Anna Wintour hat das nochmal größer gemacht und bla bla bla, aber eigentlich so diese Grundstruktur kommt nur von ihr und das haben wir auch schon in der Diana Freeland-Folge gesagt. Wir merken gar nicht, wie viel in der heutigen Mode wir eigentlich Diana Freeland zu verdanken haben. Also hier nochmal danke an diese wunderbare Frau. Und hört euch die Folge gerne nochmal an, wenn ihr wollt, weil Diana Freeland ist einfach wunderbar. Diana Freeland ist dann aber leider irgendwann verstorben. Ein paar Jahre danach, also 1995, seitdem ist Anna Wintour Chefin der Met Gala. Und sie vergrößerte alles noch mehr. Also sie lud noch mehr krasse Promis ein und sie verlegte auch den Termin von Dezember, da hat nämlich die Met Gala ursprünglich stattgefunden, auf den ersten Montag im Mai. Was ziemlich cool ist. Also das ist outfit-technisch natürlich auch besser, wenn es nicht im Winter stattfindet.
praktischer.
Viel praktischer. Ja. Und ich glaube, es war auch ein bisschen so, dass dieser Herbst und Winter in New York generell sehr voll war, so Celebrity, Charity-mäßig, so eventmäßig. Und im Mai ist da einfach mehr Luft, was auch so gesehen besser war. Und wie gesagt, das Wetter ist besser. Und ich finde, es klingt auch gut. Der erste Montag im Mai. Also, das ist richtig cool. Also, das muss ich wirklich zugeben, das ist super. Also das Ziel der Met Gala ist ja eben, Geld zu sammeln. Habe ich ja vorhin schon gesagt, weil die brauchen Geld, um arbeiten zu können. Und das wird auch ordentlich gemacht. Und hauptsächlich wird es gemacht durch Eintrittskarten. Also, ich glaube, es wird dort auch gespendet. Sonst wird die Summe, glaube ich, gar nicht so zusammenkommen. Aber, obwohl, ich müsste jetzt rechnen, nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich glaube, es wird auch gespendet, aber der Hauptteil wird durch die Eintrittskarten eingenommen. Denn eine Eintrittskarte heute kostet angeblich $30,000, was wirklich, ja.
Ich habe sogar bei in manchen Quellen was von $50,000 pro Karte gelesen. Also
ich glaube, das ist, also ich meine, ich werde ja jetzt im Internet auch keine Karten finden. Deshalb muss man sich auch immer so ein bisschen drauf verlassen, was halt so gesagt wird. Ich habe auch noch höhere Zahlen gelesen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es so 30.000, 35.000 sind. Aber es ist mir auch noch nicht hundertprozentig klar, wie das ganze System funktioniert. Weil so wie ich das verstanden habe, also ich habe viele verschiedene Dinge gelesen, aber so wie ich das verstanden habe, läuft so, dass Tische vermietet werden an Designer, an Modehäuser. Und diese Modehäuser laden dann halt Stars ein, die sie dann auch einkleiden. Und deshalb zahlen auch die Stars persönlich das nicht, sondern das Modehaus zahlt das. Und da habe ich halt gelesen, dass es da auch Preisunterschiede geben kann, je nachdem, wie sehr das Modehaus bei Anna Wintour angesehen ist oder nicht. Aber ob das stimmt oder nicht, hey, ich weiß es nicht. Aber ich fand es ganz amüsant, deshalb wollte ich mal erwähnen. Aber auf jeden Fall läuft es halt anscheinend so.
Ja, aber das habe ich auch so rausgelesen. Also, dass ja Modehäuser Tische erwerben können für ihre Gäste, die sie dann einladen. Also Stars oder High-Society-Leute.
Genau.
Und ja. Aber vielleicht ist deswegen auch so ein großer Preis, kann natürlich wirklich sein, ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, Tommy Hilfiger anruft und sitzt Anna Wintour da so, Tommy, weißt du, für dich, wir sind so best friends, machen wir 40.000.
Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das System halt so funktioniert, dass die Designer das buchen und dann kleiden sie dich ein und so. Aber wer letztendlich kommen darf, also selbst wenn jetzt ein Designer sagt, ich will diese 10 Leute einladen und ausstatten, dann heißt das nicht, dass diese 10 Leute kommen dürfen. Denn niemand anderes als Anna Wintour höchstpersönlich bestimmt, wer kommen darf und wer nicht kommen darf. Und da ist sie wirklich auch sehr rigoros. Also das ist, also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Der Teufel trägt Prada geguckt habe, sondern das ist wirklich so. Sie bestimmt bei der Met Gala bis zur Tischdecke, bis zum Taschentuch, das da liegt, von der Kerze bis zum Kronleuchter, keine Ahnung. Also sie bestimmt wirklich jedes einzelne Detail und selbstverständlich eben auch, wer kommen darf und wer nicht. Und ich bin sehr gespannt, also jetzt, wenn diese Folge rauskommt, werden wir es ja schon wissen, weil es ist doch seit ein paar Monaten das Gerücht, dass die Kardashians dieses Jahr nicht kommen dürfen. Und ich bin so gespannt, ob es stimmt oder nicht. Ich bin so gespannt.
Das Gerücht hält sich auf jeden Fall wacker. Also am Anfang dachte ich auch so, ach naja, als ob die jetzt wirklich nicht da. Aber
ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und was ich auch ganz nett fand, kennst du auch James Gordon, den Talkshow-Host, den liebe ich ja sehr.
Ja, oh mein Gott, hast du das gesehen, das letzte Carpool-Karaoke mit Adele?
Ich habe da lange den Carpool-Karaoke
gesehen. Wir verlinken es euch in den Shownotes, das müsst ihr euch angucken. Es ist so süß. Die beiden sind ja seit Jahren gut befreundet und es ist so herzergreifend, oh mein Gott. Weil James Gordon zieht aus L.A. weg, müsst ihr wissen. Ich bin voll informiert über den Tee. James Corden zieht zurück nach England, um näher bei seiner Familie zu sein. Wie kam ich jetzt da drauf eigentlich? Ach, weil du James Corden gesagt hast. James Corden. Sorry, ich hab dich voll unterbrochen.
Kein Problem.
Ich war gar nicht dran, oh mein Gott.
Nein, ich liebe doch James Corden. Ich bin immer froh, etwas über ihn zu hören. Aber genau, der hat ja in seiner Talkshow, hat er doch auch dieses Format Spill Your Guts or Fill Your Guts. Und da war auch mal Anna Wintour zu Gast und das habe ich mir vor ein paar Tagen angeguckt. Ich liebe Spill Your Guts or Fill Your Guts. Ach, ich gucke das so gern. Naja, aber nichts für einen nervösen Magen, sagen wir es mal so. Und da war sie zu Gast. Nee. Und da hat er ihr auch die Frage gestellt, also wer es nicht kennt, du bekommst halt eklige Sachen, ekliges Essen vorgesetzt und dann wird dir eine Frage gestellt. Und entweder du beantwortest die Frage oder du musst es essen. Und dann wurde ihr die Frage gestellt, nach so vielen Jahren Met Gala, welchen Gast würdest du nicht mehr einladen? Und ihre Antwort war Donald Trump. Was ich ziemlich cool fand.
Sehr gut. Die Frau ist doch lernfähig, entgegen einer Erwartung.
Ja, also das fand ich ziemlich cool und diese tolle Information wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und genau, also die Met Gala fand jetzt eigentlich auch fast immer statt, außer jetzt zum Beispiel während Corona, fand sie ja ein Jahr nicht statt. Und es gab ja im Laufe der Zeit echt schon wahnsinnig spektakuläre Themen. Und es ist so, dass das Kuratorinnen-Team ein Thema auswählt, das dann Anna Wintour vorgestellt wird. Und die sagt dann halt, okay oder nicht okay. Weil Andrew Bolton, den du ja vorhin schon erwähnt hast, hat halt zum Beispiel auch mal im Interview gesagt, es kann halt auch manchmal sein, dass du denkst, ein Thema wäre richtig cool. Und es ist vielleicht auch richtig cool. Mhm. Aber Anna Wintour hat dann ja auch immer gleich schon die Sponsoren im Kopf. Und dass die dann halt sagt, ja, das ist irgendwie schon cool, aber es ist halt nicht für die breite Masse cool und deshalb ist es für die Sponsoren nicht so interessant.
Ja.
Und ja, da beraten sie sich dann halt so miteinander und dann am Ende steht halt ein Thema fest. Und das Motto der diesjährigen Met Gala, also die heute stattfindet, ist Karl Lagerfeld. Was ich mega cool finde, weil wir wissen ja alle, Karl Lagerfeld ist mein Gott. Und ja, finde ich natürlich mega. Ich bin sehr gespannt, wie die Anwesenden das umsetzen, denn in den letzten Jahren haben wir ja schon sehr viele Merkwürdigkeiten gesehen. Ich erinnere nur letztes Jahr an Gilded Glamour. Also, was war das? Als einfach 90% der Leute dachten, Gilded Glamour sei Old Hollywood Glamour. Also, wow. Wow. Das ist schon wirklich...
6 Sätzen. Thema nicht verstanden. Ich war richtig schockiert.
Und es war so ein schönes Thema. Deshalb bin ich jetzt mal echt gespannt auf Karl Lagerfeld. Die Fallhöhe ist hoch, obwohl das ist eigentlich ein sehr einfach umzusetzendes Thema. Also bin ich ehrlich, ich finde, das ist so easy umzusetzen. Willst du uns noch verraten, wie denn überhaupt so ein Met-Gala-Abend aussieht? Was treiben die da überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil, ja, was fragt euch bestimmt jetzt auch, was passiert eigentlich genau bei der Gala, nachdem diese ganzen super wichtigen, tollen A-List-Stars über diesen wichtigsten roten Teppich der Modewelt geschwebt sind? Das kann man tatsächlich mehr oder weniger nur rätseln. Also, deswegen würde ich aber so gerne Mäuschen spielen. Aber ja, was auf jeden Fall nicht passiert, ist Social Media. Es gibt nämlich ein strenges Handyverbot bei der Met Gala. Da Anna Wintour natürlich gesagt hat, das ist so eine exklusive Veranstaltung und es sind ja auch wichtige Stars da, die natürlich nicht, die dann halt also eingeladen sind, aber die, also ich meine, es ist halt, machen wir uns nichts vor. Es ist eine Arbeits-Networking-Veranstaltung, das braucht man sich überhaupt nicht schönreden. Anna Wintour begründet es immer so, dass die Stars natürlich jetzt nicht irgendwie ständig fotografiert werden wollen und ja auch irgendwie ihre Privacy haben wollen. Aber eigentlich, ich meine, das braucht man, glaube ich, auch nicht schönreden, ist es eigentlich dazu gedacht, dass die Veranstaltung so exklusiv bleibt, wie sie nun mal ist. Es gab vor ein paar Jahren tatsächlich mal ein Selfie vom Bart, weil natürlich, also natürlich benutzen die Stars ihre Handys im Raum und Simsen oder sowas, aber es gibt schon, also das habe ich in einigen Artikeln gelesen, dass wenn das überhand nimmt und die Leute, die dort arbeiten, stellen dann fest, dass die Leute wirklich Fotos machen oder irgendwie, ja, ihr Handy mehr benutzen als oder überhaupt groß benutzen, als nur mal kurz zu simsen, dann schreiten die auch ein. Und deswegen ist vor ein paar Jahren auf dem Bad, auf der Ladies-Toilette, ein sehr bekanntes Selfie entstanden mit, ich weiß nicht, um die 15 ungefähr, 15 Frauen drauf. Also unter anderem die Jenna Girls, Hailey Bieber, Lady Gaga sieht man im Hintergrund und ich weiß nicht, wer noch alles, also richtig viele eigentlich. Und das hat auch für einigen Ärger gesorgt. Also man weiß natürlich auch, hier ist alles irgendwie unter Verschluss. Man kommt sehr schwer an Informationen. Aber man weiß auf jeden Fall, dass Anna Wintour da nicht begeistert von war. Es gibt auch einige Quellen, die berichten, dass sie sich da mit den Verantwortlichen, ja, dass sie die Verantwortlichen zur Rede gestellt hat und ja, zur Rechenschaft ist jetzt, glaube ich, da stellt man sich dann irgendwie vor, dass die so, aber naja. Aber wer wird schon hier groß zur Rechenschaft gezogen von Anna Wintour? Niemand. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Ja, was man mit Sicherheit sagen kann, was auch passiert, ist, dass die Promis eine Führung durch die Ausstellung bekommen. Sie dürfen schon mal einen ersten Blick reinwerfen. Und es gibt natürlich das Dinner. Das haben wir ja heute auch schon ein paar Mal erwähnt, also so ein Bankett, wo, da gibt's auch eine Regel, also es gibt an diesem Abend sehr, sehr viele Regeln, das sind jetzt nur ein paar davon, man darf bei diesem Dinner nicht neben seinem Partner sitzen, also das, weil Anna Wintour hier auch sagt, ja gut, wenn ich die Leute jetzt alle zusammensitzen lasse, dann unterhalten die sich ja nur mit ihrem Partner und sind ja nicht irgendwie, gehen da nicht so groß nach draußen und deswegen, ja, das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass es halt eben so ein Networking-Event eigentlich ist, also um Leute zusammenzubringen, um neue Bekanntschaften zu schließen in dieser ganzen Medienwelt Und ja, deswegen darf man nicht neben seinem Partner sitzen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, Blake Lively und Ryan Reynolds waren ja, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Komitee und haben diese Veranstaltung mit ausgerichtet oder bei der Planung zumindest geholfen. Und die durften natürlich dann auch nicht zusammensitzen. Finde ich irgendwie eine strange Vorstellung.
Aber eigentlich finde ich es gut, weil ich würde mich auch nur mit meinem Freund unterhalten.
Mein Freund ja, ich same, immer aber gehen. Ich wäre dann wahrscheinlich 10-mal so aufgeregt wie eh ja, schon. Ja. Bei einer großen Veranstaltung. Aber ja, ich meine, an sich, die Idee dahinter ist ja eigentlich ganz nett, dass man halt eben aus sich rauskommt und neue Leute kennenlernt, ist ja immer gut. Ich fand's nur, ich war, als ich das gelesen habe, ich war so, hä, was? Warum? Aber ja, kann man schon irgendwie verstehen. Und was man auch mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass es immer eine Musikperformance gibt. Also man weiß, dass über die Jahre schon Rihanna performt hat, Pink hat schon performt. Also wirklich große Musikstars, die dann dort aufgetreten sind oder auch Lady Gaga. Ja, das sind im Prinzip die Sachen, die wir mit Sicherheit wissen. Es gibt noch einige Sachen, das sind aber nur Gerüchte. Die sind nicht von offizieller Seite bestätigt, was natürlich auch wieder zu diesem Mysterium auch irgendwie beiträgt. Also das, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde gerne mal Mäuschen spielen. Haben wir noch nicht aufgenommen, ne? Weil wir hatten es nämlich davon, ob wir, wenn wir jetzt eingeladen wären zur Met Gala, ob wir überhaupt hingehen würden. Ich habe schon gesagt, ich würde, glaube ich, nicht hingehen, wenn ich eingeladen wäre. Aber ich würde gerne so hinter den Kulissen mal Mäuschen spielen. Also mich so als Caterer irgendwie reinschmuggeln und dann gucken, wie geht's da drin so ab. Das fände ich schon cool, weil man halt so wenig darüber weiß. Weil natürlich auch die ganzen Leute, dadurch, dass es halt lauter A-List-Stars sind, gehe ich auch mal davon aus, dass die bestimmt so ein NDA irgendwie unterschreiben müssen. Also so eine Verschwiegenheitserklärung. Kann ich mir gut vorstellen, aber auch dazu habe ich nichts aus offizieller Quelle gelesen. Aber ist natürlich, liegt irgendwie auf der Hand. Das muss man ja immer, wenn man mit solchen Stars irgendwie zu tun hat.
Es gibt eine Doku, die man schauen kann, First Monday of May. Und die zeigt so ein bisschen die Arbeit hinter den Kulissen und dann auch an dem Abend selbst. Die wurde 2014, also bei der Met Gala 2014 aufgenommen. Und die könnt ihr euch ja anschauen und dann kriegt ihr schon auch ein bisschen mehr Insights nochmal, wenn euch das interessiert. Genau. Aber ich meine, ja, so eine Veranstaltung lebt ja auch vom Mysterium, also.
Ja, das fand ich auch ganz, also ich habe die Doku nicht ganz geschaut, aber es gibt auch auf YouTube einige Ausschnitte davon zu sehen oder auch auf Websites eingebunden. Und das war schon auch ganz interessant, da mal so hinter die Kulissen zu schauen, bei der Planung ja vor allen Dingen. Also wie diese Gala überhaupt entsteht, so von der Idee des Themas hin bis dann tatsächlich zur Ausrichtung, zum Datum, wenn es stattfindet. Und das war schon echt interessant. Vor allen Dingen, kam das in der Doku vor oder nicht? Weil ich bin verwirrt. Ich habe nämlich nach der Met Gala auf der Met Website geschaut vom Museum und da steht, die haben jeden Tag geöffnet außer Mittwochs. Bedeutet das? Und halt der Montag der Met Gala, da ist das Museum auch geschlossen. Bedeutet das, dass die innerhalb von einem Tag den ganzen Klumbatsch auf und wieder abbauen? Wird das in dieser Doku erwähnt? Weil den Teil habe ich nicht gesehen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt.
Ich glaube nicht, weil es gibt so einen Moment in der Doku, da reden sie darüber, dass sie ja auch noch proben müssen und dies und das. Und dann sagen sie halt, Aha. Dass sie sonntags dann halt den Bereich sperren, um das halt zu machen. Und dann sagt halt die eine vom Museum noch so, ja, aber das ist ja blöd, weil die Leute können dann da halt nicht hin. Und also das ist ja blöd für die Leute.
Ja,
und Anna Wintour ist halt so, ja gut, aber die Besucher kommen wieder. Und das ist wichtig, dass wir das jetzt proben. Also ich glaube schon, dass da auch ein bisschen was gesperrt ist.
Aber es heißt ja im Prinzip nur 2 Tage, weil, also ich meine, es gibt ja schon auch das ein oder andere Bild, bevor dann die Gala stattfindet, wie das dann da drin so aussieht für das Gala-Dinner so vorbereitet und sowas. Und das finde ich schon, also ich meine, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit das ist, überhaupt einen Tisch für so viele Leute zu decken und vorzubereiten und eine Bühne aufzubauen und einen Soundcheck zu machen. Also das finde ich schon wirklich, das ist wirklich sehr beeindruckend irgendwie, dass sie das in 2 Tagen alles vorbereiten und aufbauen.
Es ist alles total beeindruckend, aber ich sehe Teile der Met Gala auch sehr kritisch, aber schaut euch doch am besten einfach mal die Doku an. Vielleicht ja, macht ihr euch einfach eure eigenen Gedanken darüber. Dann müssen wir nicht hier immer so wir wollen ja auch nicht immer so Gewitterwolken sein. Aber eine schöne Sache haben wir noch für euch, und zwar unsere Favorite Facts. Yay! Mhm. Willst du anfangen oder ich?
Fang du gerne an.
Okay, dann fange ich an. In der Met, also Magda hat ja vorhin schon gesagt, die haben ein unglaubliches Ausstellungsarsenal, also zum Beispiel über der Mode. Sie haben ja angeblich 30.000 oder 35.000 Ausstellungsstücke. Die haben ja wirklich wahnsinnig viel zu bieten. Und die haben auch sehr viel historische Instrumente. Also es sollen angeblich 5.000 sein. Und darunter befindet sich das älteste noch existierende Piano. Und das wurde 1720 gebaut vom Italiener Bartolomeo Cristofori und steht jetzt eben in der Met. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass sie das älteste noch existierende Piano haben. Ja, das wollte ich mit euch teilen. Ich habe euch aber noch ein paar, nur so just for fun, ein paar Party-Facts über New York mitgebracht. Genau, also ich meine, dass New York früher New Amsterdam hieß, ich glaube, das wissen viele, weil die Holländer haben es ja besiedelt und haben es New Amsterdam genannt. Aber jetzt heißt es New York. Und in New York, was ich ziemlich spannend fand, da leben ja sehr viele Menschen aus sehr vielen Kulturen. Und angeblich werden in New York mehr als 800 Sprachen gesprochen. Und das macht New York zur am meisten meistsprachigen Stadt der Welt. Und das heißt umgerechnet auch, dass in 4 von 10 Haushalten in New York mehr als nur Englisch gesprochen wird. Was ich ziemlich faszinierend finde. Oder, was ich auch cool finde, der Times Square hieß früher eigentlich Long Acre Square. Ich kann dieses Wort einfach nicht aussprechen. Long Acre Square? Das klingt sehr falsch, wenn es aus meinem Mund kommt, aber naja.
Ja, Acre wird das ausgesprochen, das ist das englische Wort für Hektar.
Ich kann es einfach nicht aussprechen. Kennst du das, wenn du so Worte hast, die du einfach nicht rausbringen kannst aus deinem Mund? Ja. Es ist so frustrierend. Aber jetzt heißt es eben Times Square, weil die New York Times dorthin gezogen ist Anfang 1900. Und genau, dann wurde es eben umbenannt. Und was ich auch ziemlich cool fand, in New York leben sehr viele verschiedene Vögel. Also in Amerika gibt es anscheinend 800 verschiedene Vögelarten. Und in New York leben davon 275, was echt viel ist. Also ziemlich faszinierend. Und was ich auch faszinierend fand, also das Empire State Building. Also es ist ja sehr, 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 sehr groß. Und anscheinend wird das Empire State Building pro Jahr 25 Mal vom Blitz getroffen.
Echt?
Krass, gell?
Das war gerade voll laut. Echt? An alle, die mit Kopfhörern
waren. Ja, aber ich find's irgendwie krass.
Wow.
Oder in New York gibt es den höchsten Bevölkerungsanteil von jüdischen Menschen außerhalb von Israel und die höchste hispanische Bevölkerung in jeder US-Stadt und die höchste chinesische Bevölkerung außerhalb von Asien, was ich auch ziemlich krass fand.
Ich finde das Hispanische fast erstaunlicher. Also ich hätte jetzt gedacht, dass so in Texas, weißt du, was so nah an der mexikanischen Grenze, vielleicht diese ganzen Südstaaten, ja, dass da irgendwie...
Ja, wahrscheinlich wollen die da nicht wohnen. Was ich absolut nachvollziehen
kann. Da.
Und wer aber auch in New York leben will, reiche Menschen, denn anscheinend hat New York mehr Billionäre als jede andere Stadt der Welt. Also laut Forbes ist New York die Stadt mit den meisten Billionären, mit 107 an der Zahl, gefolgt.
Aber man kann auch in New York nicht wohnen,
ja, wenn
man
nicht mindestens
Billionär ist, habe ich das Gefühl. Also die Mieten dort sind so hoch. Das interessiert mich ja immer. Kurzer Side-Fact. Ich habe letztens gerade wieder ein TikTok dazu, oder einige TikToks wurden mir vorgeschlagen. Ich liebe meine For You-Page auf TikTok.
Auch.
Zu Apartments in New York. Also dann sind da so Real Estate Agents, die halt immer so Touren machen über New Yorker Apartments. Und das sind die kleinen Apartments. Also ein Apartment in Greenwich Village mit, ich glaube, 300 Quadratfuß. Und es sind, glaube ich, dann 30 Quadratmeter. Keine Ahnung, Fuß zu Quadratmeter umzurechnen, ist nicht meine Stärke, aber es ist ungefähr in einem Dreh. Und das kostet einfach, und er noch so, ja, das ist noch relativ billig, mit $2,400 pro Monat. Ich so, ha, bitte was?
Ja, es gibt doch auch diesen Typ, der durch New York läuft und Leute fragt, kann ich deine Wohnung sehen?
Ja, den habe ich auch schon gesehen.
Das und das sind doch dann teilweise echt so Schuhkartons. Und dann zahlen die dafür halt $10,000, wo man so denkt, ja, das ist absolut gerechtfertigt. Du hast zwar keine Dusche und keinen Kühlschrank, aber ja, das macht schon Sinn.
Ja, klar, warum nicht?
Aber ich dachte, so ein paar nette Party-Facts machen immer Freude. Was hast du für uns?
Also, mein Favorite-Fact bezieht sich auf den ersten Direktor des Museums. Ein gewisser Luigi Palma di Cesnola, der jahrelang als US-Konsul in Zypern gearbeitet hat, in den 1860er und 1870er Jahren, und hat in dieser Zeit auch sehr viele Kunstgegenstände erworben. Und die hat er dann alle dem Museum... Na, gestiftet kann man nicht sagen, aber er hat es im Museum weiterverkauft in den Anfangsjahren für schlappe $60,000 und hat dafür eben auch verlangt, dass also diese 60.000 Dollar und dass er den Posten des Direktors innehaben würde. Und den hatte er auch inne bis zu seinem Tod 1904. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was das für Objekte waren. Es waren sehr viele Statuen unter anderem. Und das Problem mit diesen Statuen hat man aber erst im Nachhinein herausgefunden, war, dass dieser gute Cesnula an diesen Statuen rumgeschraubt hat. Also er hat aus einigen dieser Statuen ziemlich fantasievolle Frankenstein-Statuen erschaffen. Also er hat ja eine Menge an oder einige Arme und Beine, Oberkörper und andere Fragmente von unterschiedlichen Skulpturen verschmolzen und ja zu einer Skulptur oder auch mehreren Skulpturen, glaube ich sogar, zusammengearbeitet. Und diese Sammlung umfasste fast 600 Werke. Und man hat es, wie gesagt, erst im Nachhinein rausgefunden und war sich dann ganz viele Jahre lang gar nicht sicher, was man mit diesen Objekten überhaupt machen sollte. Die wurden dann erstmal eingelagert, jahrelang, nach seinem Tod 1904 und wurden erst im Jahr 2000 wieder ausgegraben und ja, als eine Sammlung, als eine Ausstellung nochmal ausgestellt oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aber man hat das auch hier ganz klar gekennzeichnet dann. Also das musste man natürlich ja machen. Das waren ja nicht mal die Originale. Ja, so konnte man dann halt diese über 600 Werke oder an die 600 Werke überhaupt der Öffentlichkeit erst wieder zugänglich machen. Weil natürlich, ja, das war ja die Überlegung jahrelang oder ja, fast 100 Jahre lang, was man mit diesen Dingern macht. Also, weil die kann man ja so eigentlich keinem zeigen.
Mhm. Du kannst doch niemandem trauen. Du kannst niemandem trauen.
Nee, man kann niemanden noch. Der war halt einfach nur ein, ja, Exzentriker und Kunstliebhaber. Es war jetzt kein studierter Kunstprofessor. Aber ich meine, soweit sollte man doch auch denken. Und ich finde auch schon im Jahr 1870 soweit denken, dass man vielleicht auf die Idee kommt, dass man nicht von, ja, auch antiken und aus sämtlichen Welträumen, geografischen Räumen Dinge zusammenschmilzt.
Naja, ich meine, wie gesagt, wir hatten es ja schon mal bei den Viktorianern, die abends immer diese fancy Partys geschmissen haben und da sich doch dann Mumien haben liefern lassen und die so ausgewickelt haben und das total faszinierend fanden. Ja, Menschen sind seltsam. Ja, ja. Sagen wir es mal so, Menschen sind seltsam.
Ja, ich meine, Menschen sind natürlich, klar, ich meine, das gehört ja auch zum Menschen, so eine Neugier haben wir ja irgendwie alle in uns. Das war der erste Direktor des Met-Museums. Ja.
Fancy,
ich meine.
Aber dann war es doch eine coole Folge über die Met-Gala. Also, aha. Ja, ich hoffe, ihr habt es genossen. Nächste Woche kommt was ganz anderes. Nächste Woche kommt wieder ein Interview, was ziemlich cool war. Also, yes. Ich meine, alle unsere Interviews sind cool, okay? Aber das war wirklich was ganz Besonderes, weil wir beide, Magda und ich, irgendwie nochmal so voll über unseren Tellerrand hinweg schauen mussten.
Ja, das war sehr cool. Also wir haben schon so viele Interviews geführt, bei denen wir schon so viele coole Leute kennenlernen durften und so viele neue Sachen lernen durften. Aber das war so eins dieser Interviews, die wirklich, glaube ich, noch lange, lange bei uns im Gedächtnis und auch irgendwie so in unserem Alltag auch bleiben werden, weil seit diesem Interview sehe ich einfach,
wie dumm wir waren.
Sachen ganz anders, wie ich sehe, wie dumm ich war. Greenwashing ahoy. Also ja. Kann man ja schon mal so kurz anteasern. Aber ja, also seid auf jeden Fall gespannt. Das wird eine richtig coole Folge. Die ist schon im Kasten, also ihr dürft euch schon drauf freuen. Und ihr dürft natürlich auch gerne, weil wenn ihr diese Folge hört, dauert es ja nicht mehr lang bis zum roten Teppich. Dann posten wir natürlich die besten und auch die nicht so guten Looks vielleicht vom roten Teppich. Die gibt es bestimmt auch einige. Also da dürft ihr euch auch drauf freuen. Das machen wir dann auf unserem Instagram-Kanal und auch auf unserem TikTok.
Oh, ja.
Kommt also schaut da, weil wir sind jetzt TikTok-Stars.
Absolut.
Ja, ansonsten dürft ihr natürlich wie immer gerne dem Podcast folgen, wo ihr uns jetzt gerade hört. Also jetzt gerade, as we speak, auf den Podcast klicken und da auf den Folgen-Button klicken, damit ihr dann keine Folge mehr verpasst.
Und natürlich auch gerne bewerten.
Und auch gerne bewerten, genau. Das geht natürlich auch auf den meisten Plattformen. Freuen wir uns auch immer drüber.
Genau, und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Es wird sehr spannend, kann ich wirklich sagen. Und ja. Genau, also ihr könnt unsere Folge über die Zukunft der Mode einfach, weiß ich nicht, werft die halt in Müll oder so. Keine Ahnung.
Ja, also keine Ahnung, was ihr da machen wollt.
Also Hirn braucht ihr nicht
Papier benutzen. Einfach einsaugen wie so ein Spinnenweben, genau. Was einfach an der Decke baumelt, wertlos. Ja, also man lernt nie aus, auch wir nicht. Also wir sind davor auch nicht gefeit und wir lassen natürlich die Folge trotzdem oben,
weil es
natürlich trotzdem interessante Materialien behandelt werden in der Folge, aber vielleicht sollten wir noch so ein Snippet in die Folge reinschneiden, genau. In die andere.
Achtung, Achtung, jetzt
so,
kommt
hey,
dummes
Gerede. Hey, mach doch Pauline hier aus der Zukunft.
Also würde ich sagen, wir hören uns dann, liebe Leute. Adieu.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.